Einen schönen guten Abend an diesem Donnerstag. Wir grillen heute in Zappot. Der möchte gern stellvertretender Vorsitzender werden im Landesverband Bayern. Hallo Zappot, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Stell dich doch bitte mal allen vor.
Ja, hi erstmal. Zafot mit F bitte in der Mitte. Zafot Bibelbox aus Bar Anhalter durch die Galaxis. Ja, also ich heiße Klaus, so im richtigen Leben. Bin so Mitte 40 langsam und bin Pirat. Und ich weiß nicht, ob du noch was wissen willst oder hast du konkrete Fragen?
Einige. Also ich rufe als erstes mal auf an das Publikum, stellt Fragen, sagt Bescheid, wenn ihr das selber vortragen wollt. Das würde mich freuen, dann wird das nicht so einseitig. Ja, fangen wir mal an. Welche Ämter hast du oder Beauftragungen aktuell? Bist du vielleicht arbeitslos in der Partei oder hast du irgendwelche Aufgaben aktuell?
Ja, Amt habe ich momentan. Ich bin Bezirksvorsitzender in Oberfranken und kümmere mich nebenher noch um ein paar so Sachen. Also ich habe so einen Open Meeting Server aufgesetzt, den man so für Bildungsgeschichten benutzen kann. Habe in letzter Zeit kümmere ich mich um dieses Volksbegehren für eine unabhängige Justiz. Habe da mit dem zusammen die Webpage dazu gemacht und ja. Also in der Partei hat man immer zu tun, ja. Gibt genug Frondienste.
Warum willst du in den Landesvorstand?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens mal ist ja die Position von dem stellvertretenden Vorsitzenden vakant geworden. Und wenigstens so, wie ich das im Wiki gesehen habe. Und zum Zweiten denke ich, dass es ein paar Dinge gibt, die durchaus änderungswürdig sind. Ich nicht falsch verstehen, ich bin mit der Arbeit vom bestehenden Landesvorstand im Wesentlichen zufrieden. Ich glaube auch von der Politik her habe ich damit sehr, sehr vielen Konsens. Nur ich denke, es gibt ein paar Sachen, die vorangetrieben werden müssten und vielleicht auch ein paar Sachen, die bereinigt werden müssten. Und ja, da würde ich mich gerne dafür einsetzen.
Was willst du in dem Parteiamt genau erreichen? Was sind deine Ziele und für was hast du Lösungen?
Ja gut, Lösungen ist immer so eine Geschichte, ja. Ich denke, was man tun müsste, sind erstmal die Probleme zu analysieren. Also ich denke, wir dürfen uns momentan nichts vormachen. Die Partei ist in einer Konsolidierungsphase. In Sachsen haben wir bei den Landtagswahlen gerade mal 1,1% erreicht. Thüringen werden wir sehen, was passiert. Brandenburg werden wir auch sehen, was passiert. Ich denke, wir sind in einer Krise drin. Und ich denke, wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Konsolidierungsphase positiv begleiten, langsam zum Abschluss bringen und dann eben Neuaufbau der Partei angehen. Das nächste Bereich ist, also ich hab immer so ein Stichwort, also was mir sehr wichtig ist, ist Subsidiarität, nämlich, dass Probleme dort gelöst werden können, wo sie entstehen. Ja, und Subsidiarität heißt immer, Probleme entstehen unten und aus diesem unten nach oben entsteht so eine, ja, Button-up-Politik. Da würde ich mir zum Beispiel wünschen als Lösung, dass die Bezirksverbände mehr partizipieren können, auch an den Landesvorstandssitzungen. Ich denke, ähnlich wie im Bund ein Vetorecht. Ich versuche das momentan auch immer noch in meinem Bezirk einzuführen. Ich denke aber, dass das eine sinnvolle Sache ist. Dass man nicht nur eine, in Anführungszeichen, Zentralherrschaft generiert, sondern dass man eben auch die Subsidiarität wahrt und die Mitbestimmung wahrt und langsam eine Button-up-Politik hier in der Partei etabliert. Dann der dritte Bereich ist politische Bildung. Ich weiß nicht, ein paar waren dort gewesen von euch. Ich habe dieses Frankenplenum wiederbelebt und ins Leben gerufen. Wir haben uns da vor, schieß mich tot, 4 Wochen circa zum Thema Metapolitik ausführlich unterhalten, hatten da Referenten eingeladen, die unterschiedliche Themen, die den Bereich Metapolitik beschäftigen. Zum Beispiel haben wir das Thema Freiheit. Wir hatten auch mal dieses Thema der Ideologie der Piratenpartei. Da hat der Maha glaube ich, einen ganz guten Vortrag gehalten. Pavel hat einen ganz guten Vortrag gehalten zu Freiheit. Und wir hatten dann auch so einen Vortrag übers Netz, ja, wo man mal so ein paar alte Sachen wieder aufgeholt hat. Und das ist natürlich auch was, wo ich denke, wo es bei uns Probleme gibt, was vorangetrieben werden muss, ist dieser Bereich der politischen Bildung. Das heißt, wir brauchen Bildungsangebote, wir brauchen Räume dafür, politisch zu bilden. Das muss nicht immer zentral sein, das kann auch dezentral passieren. Und dahingehend habe ich eben ja den Open Meetings Server gebaut. Und das vierte ist, der zweite Vorsitzende wirkt ja immer so ein bisschen nach innen. Wir müssen auch an unseren politischen Entscheidungsprozessen arbeiten. Also so eine meiner Analysen ist, bei uns wird politische Meinung aufgrund von Mehrheitsentscheidungen generiert. Ja, die stehen häufig im Vordergrund. Diese Mehrheitsentscheidungen, permanenten Mehrheitsentscheidungen, tragen dazu bei, dass es zu Frustration kommt, nämlich zum unterliegenden Teil. Und zum Beispiel das Mittel des Kompromisses haben wir überhaupt nicht etabliert. Auch da müssen wir schauen, müssen wir Räume schaffen, dass auch politische Diskussionen fähig sind, dass wir 2017 für die Bundestagswahl fit werden und 2018 für die Landtagswahl. Ja. Und dazu dient das Ganze, wieder Wahlen zu gewinnen, wieder Menschen für Politik begeistern zu können aus uns heraus.
Wie stehst du zu KVs?
Habe ich vorhin schon gesagt, also Subsidiarität heißt, dass das die Leute unten entscheiden müssen, ob sie ein KV wollen oder kein KV wollen. Und ich denke, dass wenn sich Beratend zusammenfinden, die wollen ein KV gründen, sind auch bereit, die Arbeit zu machen, diesen Verwaltungsoverhead zu machen, sehe ich das positiv. Ich sehe aber nicht unbedingt eine Notwendigkeit dazu. Wir haben jetzt in meinem Bezirk letzte Woche einen Beschluss gefasst. Da sprechen wir von VKV, das heißt Forchheim, kann ich den, ja, kann ich sagen, Forchheim bekommt ein eigenes Budget. Wir haben dort einen Kreissprecher benannt, der dort auch von der Basis getragen wird. Und die können dort über ihr eigenes Budget entscheiden, sind also unabhängig von Entscheidungen vom Bezirksverband und wir haben einen Ansprechpartner. Das wird eins auch der wesentlichen Aufgaben des neuen Landesvorstands sein, die Fläche wieder zu beleben. Da werden wir Ideen brauchen, da werden wir Input brauchen und da werden wir vor allem auch Unabhängigkeit brauchen in der Fläche, dass Menschen unabhängig politisch wirken können.
Was ist mit deinem anderen Amt, das du ja begleitest? Wirst du es dann aufgeben? Und wie schaut das aus? Gibt es da ausreichende Nachfolger für dich oder ist es so, dass da eine Lücke entsteht?
Also ich finde erstmal grundsätzlich ist jeder ersetzbar. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Lücke entsteht. Kann ich nicht sagen, will ich mir auch nicht anmaßen, mir da eine Meinung zu bilden. Wir haben in Oberfranken noch engagierte Beraten. Ich denke, da kann jeder mein Amt übernehmen. Das ist nicht das Thema. Ich würde mein Amt weiterführen bis zu unserem Bezirksparteitag, der wäre im November. Das würde ich auf jeden Fall noch parallel weiterführen wollen, aber momentan ist nicht los, nicht viel los. Also ich denke, mir kann auch beide Ämter in der momentanen Situation der Partei zumindest einen überblickbaren Zeitraum gleichzeitig führen und das würde ich einfach bis zum Ende machen.
Okay. Bist du Vertreter der österreichischen Schule sowie Friedrich von Hayek?
Hallo Berados, grüß dich. Ja, klar, also die österreichische Schule liegt mir ziemlich nahe, also vom gesamten Denken, was die Ökonomie angeht. Ich kann auch sagen, warum. Ich denke, es ist anmaßend, ja, was steuern zu wollen, was man nicht versteht. Und wir sehen ja, dass diese Wirtschaftssteuerung ja, nichts Gutes bewirkt, ja. Auch eine Bankenrettung ist eine Form der Wirtschaftssteuerung. Also mir versucht hier zu sozialisieren, Verluste, ja, die ein paar Wahnsinnige angehäuft haben, zu sozialisieren, auf die ganze Bevölkerung auszuweiten. Und ja, wenn das so ist, dann bin ich Anhänger von Hayek und von der österreichischen Schule, klar.
Was ist für dich neoliberale Politik?
Also gut, da muss man mal unterscheiden. Es gibt ja den Neoliberalismus, das ist auch eine liberale Schule. Das heißt, der Neoliberalismus ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft. Ja. Die soziale Marktwirtschaft ist eine Spielart des Neoliberalismus. Im wissenschaftlichen Sinn, im politischen Sprachgebrauch ist Neoliberalismus für mich, dass man Schulden sozialisiert und Gewinne individualisiert. Und das geht natürlich nicht.
Gut, dann geht's weiter. Was ist für dich soziale Politik?
Soziale Politik. Gut, mir muss erst mal überlegen, was sozial ist. Wenn ich sozial nur auf Geld reduziere, dann wird Politik nicht sozial, sondern dann schafft Politik Abhängigkeiten. Soziale Politik beziehungsweise sozialliberale Politik heißt, Räume schaffen zu können, dass Menschen sozial, ja, Menschen wirken dann sozial, wenn sie miteinander umgehen, wirken können und können Dinge tun. Also ich sage mal ganz einfach, soziale Politik sind zum Beispiel Commons, ja. Da stehen Menschen dort, üben Sozialkontakte, und dadurch entsteht soziale Politik. Falls diese Rückfrage kommt, darauf war die ausgerichtet. Ich bin der Meinung, dass eine Gesellschaft Absicherung nach unten braucht. Das sind übrigens auch die Österreicher, ja, die österreichische Schule. Das heißt, weil das vorhin gekommen ist, möchte ich gerne mal Hayek zitieren. Der hat gesagt, in prosperierenden Gesellschaften muss, wenn es nicht anders existiert werden kann, eine soziale Absicherung staatlich organisiert werden, die über dem Existenzminimum liegt. Das geht auch einher mit unserem Bundesparteitagsbeschluss beziehungsweise mit unserem Grundsatzprogramm. Wir wollen Armut vermeiden, nicht Reichtum. Und wir wollen ja, gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Das meint meiner Meinung nach dasselbe.
Wie viel Zeit kannst du aufbringen für dein neues Amt?
Ja, das wird man sehen, ja. Das ist ganz einfach. Also es besteht ein Bedarf fürs Amt. Diesen Bedarf muss man aufbringen. Ich werde aber nicht, und das kann ich auch gar nicht, 40 Stunden in der Woche für das Amt arbeiten. Das wäre auch angemaßt, aber ich denke, dass ich pro Tag meine 2 bis 3 Stunden in das Amt reinstecken kann. Und ich bin auch der Meinung, das sollte ausreichen.
Wie können die Piraten wieder alte unbearbeitete Themen wie Datenschutz, Freiheitsrechte propagieren? Brauchen Piraten Gender- oder Feminismus-Themen oder wurde dadurch viel kaputt gemacht?
Also ich denke, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich denke, dass die Piraten erstmal einen Markenkern entwickeln müssen. Mir wäre es am liebsten, wenn wir es schaffen würden, und das wäre was ich in meinem Amt anstreben will, dass wir Räume schaffen für den Diskurs, dass wir eine Art Markenkern entwickeln. Und ich bin der Meinung, dass die Piratenpartei gut daran tun würde, sich als Bürgerrechtspartei glaubwürdig, diesmal glaubwürdig bitte, zu positionieren. Ob wir das schaffen können, muss der Diskurs zeigen. Es besteht innerhalb dem politischen Spektrum eine Lücke im Bereich der Bürgerrechtspolitik, ja, und da ist ein glaubhafter Platz. Und da sind natürlich Themen wie Datenschutz, ja, ist ein Bürgerrecht, weil Bürgerrechte sind Schutzrechte der Bürger gegenüber dem Staat. Und ich sehe das da als elementares Thema an und ist sicherlich auch eins unserer Hauptthemen. Und es darf aber nicht das alleinige Thema sein. Ich denke, wir müssen oder wir sollten uns darauf fokussieren, dass wir bürgerliche Freiheitsrechte in den Vordergrund stellen. Und da gibt es nicht nur Datenschutz, da gibt es zum Beispiel dieses kleine Gegängel von dem Staat, auch Hartz-IV-Sanktionen. Ja? Hartz-IV-Sanktionen sind ein Eingriff in die Freiheitsrechte, ja, in die Freiheitsrechte bestimmter Bürger, genauso wie überhoher Verwaltungsaufwand von kleinen und mittelständischen Unternehmen Eingriffe in die Freiheit der Bürger sind, genauso wie es Verbote Eingriffe in die Freiheit der Bürger sind. Und da gibt es ganz viele Sachen, die die Leute nerven und wo sich keiner so richtig drum kümmert. Und ich glaube, wir würden gut dran tun und würden uns dort positionieren können. Ob das in diese Richtung geht, kann ich nicht sagen. Das muss die Basis bestimmen, das müsst ihr im Diskurs bestimmen, ob ihr das wollt. Aber ich bin der Meinung, dass es sinnvoll wäre. Und da werde ich auch keinen Hehl draus machen. Und zum Thema Feminismus, weiß ich nicht. Also es gibt Feminismus und Feminismus. Also ich bin der Meinung, Frauen und Mann sollten gleichberechtigt sein. Ich lebe auch so, ja. Niemand, kein Mensch sollte den anderen Menschen beherrschen. Aber ich denke nicht, dass es notwendig ist, hier mit Quoten zu arbeiten. Und was war es noch für eine Frage? Die habe ich leider vergessen. Feminismus und noch irgendwas war's.
Gender.
Ja, genauso. Also, was heißt Gender? Ja, gut, das ist ja dieser Bereich. Also, wie schon gesagt, ich denke, es muss eine Gleichberechtigung der Menschen geben, eine Gleichberechtigung der Lebensarten, eine Gleichheit vor dem Recht vor allem, ja, eine Gleichbehandlung vor dem Recht. Und dass jeder sein Leben so gestalten kann, wie er will. Ich sehe es nicht als sinnvoll an, dass der Staat bestimmte Gruppen bevorzugt, weil er meint, er hat sie lange benachteiligt. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und ja, ich denke, dass uns ein bestimmter aggressiver Feminismus geschadet hat. Ja, also es entspricht nicht meiner Lebensrealität, was mir da unter, was da häufig unterstellt wird. Und ich glaube auch, es entspricht nicht vielen Menschen ihrer Lebensrealität.
Wie wirst du mit deinem Schwerpunkt die Mitglieder der progressiven Plattform integrieren?
Das ist, also ich meine, mir kann niemanden zwangsintegrieren. Wer sich nicht integrieren will, den kann man nicht dazu zwingen, sich zu integrieren. Das wäre ja auch eine Anmaßung. Aber zu meinem Ansatz, also wir haben das auf dem Frankenplenum gemacht. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Maha Mitglied der progressiven Plattform ist und bei Paira auch Mitglied ist. Und er hat auch Forum gekriegt, seine Sachen ja, vorzustellen, seine Analysen aus seiner Sicht zu betreiben und muss sich dann dementsprechend der Debatte stellen. Ja? Und letztendlich entscheidet die Debatte und entscheidet die Basis, ob das integrierbar ist und ob das assimilierbar ist. Das ist, sehe ich wenigstens so.
Ach, ich würde mich ja so freuen, wenn hier mal einer selber was sagen würde. Aber ich mache weiter. Trotzdem. Ist das vor circa 10 Minuten Gesagte die neue Wirtschaftspolitik der Piraten in Bayern? Findest du da eine Mehrheit im neu gewählten Landesvorstand? Wie willst du die Basis von deinen Standpunkten überzeugen?
Ich bestimme, also als zweiter Vorsitzender bestimmt man nicht die politische Richtung der Partei, ja. Das ist nicht der Punkt. Also das heißt, mir wirkt auch nach innen, ja. Ich bin auch nicht politischer Geschäftsführer oder bewerbe mich nicht um das Amt des politischen Geschäftsführers, um hier politische Richtungen oder Richtungsdebatten anzustoßen. Ich will als zweiter Vorsitzender Freiräume schaffen, ja. Und wirtschaftspolitischer Sprecher bin ich auch nicht. Insofern weiß ich nicht. Wir haben da keine Entscheidungen noch gefällt, was wir für eine Wirtschaftspolitik haben, obwohl wir natürlich auch die Ansätze bei uns im Programm drin haben, nämlich im Grundsatzprogramm zumindest, nämlich dass man staatliche Schutzrechte abschafft. Ja, das gehört nämlich auch ein bisschen mit dazu, zu diesem österreichischen Denken. Und die Ansätze sind auf jeden Fall in der Programmatik der Piratenpartei vorhanden, sonst wäre ich kein Pirat. Genauso ist bei uns sicherlich auch der Gedanke vorhanden, dass man Bitcoins nicht verbieten darf, sondern dass man sie zulassen will. Ja? Egal wie man dazu steht, auch das ist österreichisches Denken. Ja? Also Bitcoin basiert auf Gedanken der österreichischen Schule. Aber wie schon gesagt, wir haben keine Wirtschaftspolitik momentan beschlossen im Grundsatzprogramm. Unser Landtagswahlprogramm haben wir meines Wissens nach auf dem letzten Landesparteitag für ungültig erklärt. Das heißt, da muss ich die Basis, muss in die Gänge kommen, was in meinem, was für Bayern eine sinnvolle Wirtschaftspolitik ist.
Was hältst du von der Auflösung des Bezirksverbands Niederbayern?
Ich habe mich da neulich mit dem Klaus länger drüber unterhalten. Ich habe damals gesagt, ich hätte dieser Auflösung nicht zugestimmt, wenn ich eine Stimme gehabt habe. Und zwar, ich verstehe durchaus manche Intentionen, ich verstehe aber auch die Intention vom Landesvorstand, das darf man nicht vergessen. Ich denke, wir haben es da mit verharrenden Fronten zu tun, ja. Also da passt auf der einen Seite sicherlich was nicht. Haben Leute übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob dieser lang andauernde Rechtsstreit, der hier passiert, auch nicht über das Ziel hinausschießt, ja. Und ich bin not amused, dass man den Weg gewählt hat, diesen Bezirksverband bei Vorstandsbeschluss aufzulösen. Der Bezirksverband hat meiner Meinung nach, obwohl ich nicht alle Informationen habe, hat meiner Meinung nach den Informationen, die ich habe, hat seine Rechte ge gewahrt, ja, nämlich auch eine Versammlung hinter verschlossenen Türen auszuführen. Das war eine Frage vom Versammlungsleiter. Wenn man das nicht will, dann muss man das satzungsgemäß regeln und es besteht ja auch für den nächsten Landesparteitag ein Satzungsentwurf, aber aus bestehendem Recht der Piratenpartei glaube ich persönlich, dass dieser Beschluss, den Bezirksverband Niederbayern aufzulösen, ein kleines bisschen vielleicht übers Ziel herausgeschossen ist.
Wie stehst du zum Antrag, dass die Piratenpartei Bayern Fördermitglied der Jungen Piraten werden soll?
Ja gut, das muss auch die Basis entscheiden. Ja, ich meine, es gibt ein schwieriges Verhältnis zwischen den jungen Piraten und der Piratenpartei selbst. Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde das sicherlich nicht an der Fördermitgliedschaft festmachen. Ich denke aber auch, dass man da mal Gespräche führen muss, ja. Und man muss auch noch mal überlegen, ob die Jupis sich tatsächlich noch mit Piratenpolitik, wie sie ursprünglich entstanden ist, sich nämlich den Bürger gegen den Staat zu verteidigen, gegen einen übermächtigen Staat mit Verbotspolitik, ja, mit Kriminalisierung von Bürgern, ob man da nicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt bei den Jupis. Ich glaube, da muss man Gespräche führen und ansonsten denke ich, auch junge Leute sollten mal über die Stränge schlagen dürfen. Deshalb, ja, unter den Gesichtspunkten kann man sicherlich einer Fördermitgliedschaft zustimmen. Ich glaube, die haben auch nur 50 € im Jahr beantragt und insofern vielleicht wäre das ganz sinnvoll, um Gesprächskanäle wieder zu öffnen.
Wie stehst du zu Frauenstammtischen?
Ja, wenn Frauen Stammtische machen wollen, können sie die machen. Also ich habe da kein Problem damit.
Weit kann man Bürgerrechte wie Datenschutz nicht nur gegen den Staat, sondern auch gegen internationale Konzerne, beispielsweise Google, Apple, Facebook, durchsetzen? Oder gelten hier die Rechte des freien Marktes?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die kann man auch nicht einfach zu antworten. Also zum einen, Staat hat eine Armee, ja, und hat das Gewaltmonopol im Hintergrund. Internationale Konzerne haben das nicht. Wir haben in Deutschland ein sehr gut geregeltes Datenschutzrecht, was den wirtschaftlichen Verkehr angeht. Was wir jetzt hier sehen, ist das Problem der Globalisierung. Und auch, dass unterschiedliche Rechtssysteme aufeinanderprallen, dass ein europäisches Rechtssystem mit einem angloamerikanischen Rechtssystem aufeinanderprallen. Und da wird es Schwierigkeiten geben. Die kann man auf keinen Fall nationalstaatlich lösen. Das muss man transnational lösen. Da müssen Abkommen geschaffen werden. Das wird aber ein sehr, sehr langwieriger Prozess werden. Und ja, informationelle Selbstbestimmung heißt, ich habe das Recht auf meine eigenen Daten. Aber mir muss ich überlegen, Facebook zwingt einen nicht dazu, seine Daten zu hinterlegen. Ja, wenn man das nicht will, nutzt man den Service nicht. Im Gegensatz zum Staat, also Staat zwingt nicht dazu, bestimmte Daten offenzulegen, beziehungsweise er schnüffelt meine Daten aus. Ja, das wissen wir ja alle seit dieser NSA-Affäre. Und das ist eine andere Qualität. Ich war dann auch davor, das gleichzustellen. Also man muss das differenziert betrachten.
Wie motivierst du Piraten und andere Vorstandskollegen?
Ja, ich denke, wir gehen alle miteinander joggen oder sonst was. Ich weiß nicht, ob man motivieren kann, ja. Motivation ist, denke ich, ein Punkt, der muss von innen heraus entstehen. Also, das nennt man so intrinsische Motivation. Das heißt, wir haben Defizite bei den Bürgerrechten in Bayern, ja. Und ich denke, dass jemand, der politisch willens ist, die politische Situation zu verbessern, dass der genug motiviert ist. Ja, die Frage würde ich anders stellen. Das heißt, was kann ich tun, um die Motivation um die Leute zu demotivieren, nicht zu demotivieren. Ja, das ist nämlich auch ein Bereich. Also die Demotivation ist, glaube ich, der schlimmere Bereich als die Motivation. Und die Motivation entsteht immer durch Herrschaft, glaube ich. Also wenn übermäßig Herrschaft ausgeübt wird und wenn die Subsidiarität nicht gewahrt bleibt, also wenn die Eigenständigkeit der Person und der Gliederung nicht gewahrt bleibt. Also wenn ihr Verständnisfragen habt oder sowas oder wenn ich zu sehr upspace, dann könnt ihr gerne auch nachfragen.
Warum bist du qualifiziert für diese Aufgabe?
Ja, das möchte ich auch mal wissen. Nee, also ich denke, ich bin qualifiziert, weil ich organisieren kann. Ich denke, ich bin qualifiziert, weil ich kommunizieren kann. Und ich denke, dass das ein ausreichender Bereich ist. Ich denke auch, dass ich kompromissfähig bin. Also, dass ich Kompromisse schließen kann, wenn sie der Sache dienen. Und ich denke, wir brauchen eine Konzentration in Zukunft auf die Sache und ich habe da die intrinsische Motivation, ich will 2017, 2018 wieder Wahlen gewinnen. Ja, ich finde es momentan so dermaßen schlimm, diese Abwärtsspirale, in der wir sind. Und das einzige Ziel kann sein, für diese Partei wieder Menschen zu begeistern, für Politik und wieder Wahlen zu gewinnen. Aber das kann einer allein auch nicht tun.
Welche fünf politischen Themen sind deiner Meinung nach die wichtigsten für die Piraten? Welche sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten politischen Werte der Piraten? Hierarchie der Werte? Ja, mach mal da weiter. Also als erstes die fünf Themen, die deiner Meinung nach die wichtigsten für die Piraten sind.
Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Also wir haben zum einen den Datenschutz, zum anderen die Urheberrechte, die Netzpolitik. Ja, es geht weiter. Ja, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dieser Urheberschutz. Dann das andere ist natürlich die Stärkung der Demokratie, der Bürgerpartizipation und zum fünften natürlich auch den Abbau, ja, wirtschaftlicher Schutzrechte, also Patente zum Beispiel, ja, oder die Sicherung Tomatenfisch. Okay, war nur ein Bedienfehler. Der Abbau der staatlichen Schutzrechte, eben Patente, ja, Patente auf Lebewesen, das sind alles neue Räume, in die der Staat eindringen will, die er regulieren will, wo neue Schutzrechte entstehen für Konzerne und da muss man sich natürlich dagegen verwahren, ist klar. So, und was war die zweite Frage? Das war auch eine Hierarchisierung, drei Stück.
Welche sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten politischen Werte der Piraten?
Ja, okay, also Werte gibt es nicht viel, ja. Also ich kann von mir ausgehen und es sollte eigentlich ein Wert sein, der steht auch so in unserer Satzung drin. Freiheit, ja. Also freiheitliche Gesellschaftsordnung. Also Freiheit ist ein Wert. Und für mich wäre es wichtig und sinnvoll, dass man alles, was man tut und was man entscheidet und was man auf einem Parteitag bestimmt, ganz einfach mal diesen Wert, ja, diesen Wert gegenüber abprüft. Das heißt, wird dadurch Freiheit eingeschränkt, ja, oder wird dadurch Freiheit hergestellt? Und aus diesem Wert leiten sich sehr, sehr, sehr viele Themen ab. Und also ich stelle für mich die Maxime, den Wert der Freiheit alles unterzuordnen. Das ist auch aus dem Denken der Subsidiarität. Das heißt, jeder Mensch ist eine Person und es ist immer schwierig, sich anzumaßen, über andere Personen zu bestimmen zu wollen. Ja, dann natürlich die Rechtsstaatlichkeit und die soziale Gerechtigkeit, was immer soziale Gerechtigkeit ist. Also das sind so Sachen, die haben wir noch nicht abschließend definiert. Ja, also wie schon gesagt, das sind die drei Werte, die unser Paragraph 1 der Satzung vorgibt. Und ich wäre nicht Pirat, wenn ich das nicht unterschreiben könnte.
Welches sind die fundamentalen politischen Werte für den Aufbau der Piratenpartei?
Ja, da gibt's nur einen, Freiheit, ja. Also ich weiß nicht, Freiheit und die Bürgerrechte, ja. Das ist auch in der Gründungsgeschichte der Piratenpartei, wenn ihr euch das mal da durchlest, ja, es sind freiheitliche Rechte, auch diese Bürgerrechte, diese Schutzrechte gegenüber dem Staat, ja, die zu etablieren. Und ich denke, dass man daran vielleicht in Zukunft verstärkter arbeiten sollten. Also weg von wünsch dir was. Wir haben leider bei den letzten Wahlkämpfen haben wir ein Wünsch-was-Programm zusammengeschrieben, das oftmals so ein bisschen Flickerteppich ist, das sehr, sehr viele Inkonsistenzen hat. Auf Bundesebene würde ich sagen, wir müssen dieses Programm, das Grundsatzprogramm auch mal überprüfen, ja, ob man überhaupt diese Tiefe des Grundsatzprogramms braucht, ob man wirklich zu jedem toten Huhn einen Kommentar abgeben muss. Oder und ob das den Grundwert der Freiheit und der Bürgerrechte überhaupt entspricht.
Um zu testen, wie du dich politisch schlägst bei spontanen Fragen, stell dir vor, dich ruft jetzt ein Journalist an und möchte ein Statement der Piraten zu den Nacktbilder-Leaks diverser Stars. Was sagst du?
Ich hab das jetzt erstmal nicht so richtig verfolgt, ja, ich habe das nur nebenbei mitgekriegt, ich habe auch keine Nacktfotos gefunden, aber ich würde sagen, dass diese Nacktbilder-Leaks ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der jeweiligen Menschen, die dort abgebildet sind, und dass bei dem Schutz der Persönlichkeitsrechten auch irgendwo der Spaß aufhört. Das heißt, der Schutz der Persönlichkeit ist elementar und das betrifft natürlich auch Stars und Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass es auch gilt, denen ihren Teamsphäre zu wahren. Aber 2V.
Welche Art der Online-Beteiligung würde dir am besten gefallen? Bio, Pirate Feedback oder was ganz Neues?
Ich habe damals in Neumarkt für Bio gestimmt. Ich bin auch der Meinung, wir sollten diesen Bio einführen. Wir haben auf dem Landesparteitag einen Antrag vom schieß mich tot, Name vergessen. Der auch für den, der den Bio in Bayern einführen will. Also ich bin der Meinung, der Bio hat seinen Versuch verdient und da läuft's hin. Wir werden natürlich auch sehen müssen und permanent überprüfen müssen, ob der Bio das halten kann, was er verspricht. Da werden wir Erfahrungen brauchen, das werden wir evaluieren müssen. Das wird auch ein Vorstand mal tun müssen, da eine Evaluation anzuregen, auch mit Pirate Feedback, Liquid Feedback. Wir haben unterschiedliche Systeme, die man dann mal gegeneinander evaluieren kann, aber ich bin momentan der Meinung, dass der Bio ein gutes Mittel ist, ja.
Würdest du Patente in Deutschland abschaffen?
Also würde ich Patente, ja, also ich kann die erstmal überhaupt nicht abschaffen. Wir haben dazu eine Beschlusslage in unserem Grundsatzprogramm. Wenn ich diese Beschlusslage interpretiere, muss ich sagen, würde ich sagen, es gibt Patente abschaffen, würde ich nicht. Ja, aber mir muss ich überlegen, bei der Patentvergabe zum Beispiel Trivialpatente und dass die Eintragung von Trivialpatenten nicht mehr so einfach ist. Das war vor ein paar Jahren nicht so. Ja, das ist vereinfacht worden. Früher hat es keine Trivialpatente gegeben, die sind rausgeflogen, die gibt es mittlerweile. Und man muss sicherlich auch mal an die Patentlaufzeiten denken, ob das noch zeitgemäß ist, dass der Patentschutz, ich glaube, 10 Jahre läuft und dann nochmal 10 Jahre verlängert werden kann, wenn ich jetzt das aktuelle Recht im Kopf habe. Nagelt mich aber nicht fest. Aber da muss man sicherlich drüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist, und natürlich muss auch eine Investition geschützt werden, ist logisch.
Haben die Piraten zu viele Tools?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, natürlich haben sie zu viele Tools. Also, ich kann sagen, was mir fehlt. Also, mir fehlt ein Tool, wo alle Informationen zusammenlaufen. Das wäre ein Tool, was ich mir noch wünschen würde. Also haben wir vielleicht nicht zu viele Tools, sondern es fehlt vielleicht eins.
Worin besteht deiner Meinung nach der Gegensatz zwischen Staat und Gesellschaft?
Naja, gut, also ich sage ja immer so, Anarchie im Herzen, liberal aus Überzeugung, sozialliberal aus Vernunft. Der Staat ist für mich ein Herrschaftsverhältnis über die Gesellschaft, über die Zivilgesellschaft. Und ich denke auch, was bei den Leuten sehr, sehr problematisch ist, dass die Zivilgesellschaft gegen den Staat meist den Kürzeren zieht. Also zivilgesellschaftliches Engagement ist wichtig, um Totalitarismus zu verhindern, beziehungsweise staatlichen Totalitarismus. Und dementsprechend sehe ich Staat als Herrschaftsverhältnis gegenüber der Zivilgesellschaft, und nicht Staat sind wir alle. Das halte ich für eine falsche Definition von Staat.
Borzen oder dicker Engel?
Beides.
Hast ja nochmal Glück gehabt.
Diplomatisch aus der Affäre gezogen, oder?
Bitte erkläre uns, welche Aufgaben ein idealer Staat übernehmen sollte.
Ja gut, was ein idealer Staat übernehmen sollte. Die Frage ist überhaupt erstmal, ob es einen idealen Staat gibt, ja. Also da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Das kann man nicht so einfach sagen. Also ich bin ein Freund von dem Minarchismus, sofern, ja, eine soziale Absicherung nach unten staatlich gewährleistet wird. Das halte ich für elementar, gerade in hochtechnisierten Gesellschaften. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Es muss diese Absicherung nach unten geben. Ob diese Absicherung eine negative Einkommensteuer, ein BGE ist, ist vollkommen egal. Diese Absicherung darf nur nicht staatlich repressiv wirken, was jetzt Hartz IV tut. Also Hartz IV mit seinen Zwangsmaßnahmen ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil das natürlich wieder neue Regularien voraussetzt, wie zum Beispiel Mindestlohn, ja, und dann muss man wieder ins Grundgesetz, in die Tarifautonomie eingreifen, und das halte ich für sehr, sehr schwierig.
Wie stehst du zum BGE?
Ich stehe, ja gut, das muss man differenziert sehen. Ich habe 1995 habe Sozialwissenschaften studiert. 1995 habe ich das erste Mal das Ende der Arbeit und ihre Zukunft gelesen. Das ist von einem amerikanischen Soziologen, das Buch. Das hat sich das erste Mal die Diskussion mit dem BGE in die Gesellschaft reingebracht. Er hat es vorgeschlagen, Jeremy Rifkin heißt der. Diese Diskussion ist damals aufgenommen worden von den Grünen bereits. Diese Diskussion ist am Laufen. Ich habe auch eine Zeit lang Vorträge zum Thema BGE gehalten, in Verbindung mit einer Konsumsteuer. Wäre ein Mittel, solche Probleme zu lösen. Ich sehe aber nicht das als einziges Mittel. Ich sehe dieses BGE nicht als Dogma, sondern als Denkmodell. Ja? Denkmodell, dass soziale Sicherung einfacher gehen kann, soziale Sicherung auch ohne staatliche Herrschaft gehen kann. Und mir ist da auch eine negative Einkommensteuer recht, und die negative Einkommensteuer, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, ist momentan vermutlich politisch einfacher umzusetzen als ein BGE. Wenn man sich auch den aktuellen Diskurs anschaut, also das liberale Bürgergeld von der FDP, okay, die spielen auch keine Rolle mehr, ist eine negative Einkommensteuer. Die Linken haben jetzt ein Papier vorgelegt für eine negative Einkommensteuer. Also wie schon gesagt, mir ist das Mittel recht. Oder mir ist das Mittel egal, wie man das macht. Das Wichtige ist nur, dass man eben über dem Existenzniveau, über dem Existenzminimum eine soziale Absicherung schafft. Das ist ein elementares Ziel. Mit welchen Mitteln und mit welchem Punkt, dass man das schaffen will, weiß ich nicht, sich offen, muss man im politischen Diskurs schauen, von der Durchsetzbarkeit, von der Erklärbarkeit. Ich bin der Meinung, aber auch, dass wir dieses Thema BGE im Wahlkampf ein Stück weit verbrannt haben und weil wir vieles falsch kommuniziert haben, vieles zu blauäugig kommuniziert haben und ich denke, dass man da in nächster Zeit vorsichtig sein sollte, ja, mit provokanten Lösungsansätzen sich positionieren zu wollen.
Du hast mehrmals gesagt, dass du es nicht gut findest, wenn Menschen über andere bestimmen können. In gewissem Maße ist das aber selbst bei Piraten der Job eines Vorstands. Ist das dann eventuell doch nicht der perfekte Posten für dich?
Naja, ich weiß nicht, ich habe das ja als Vorsitzender in Oberfranken auch gemacht, ja, aber es ist halt so auch dieser Punkt, wo ich mir denke, dass man durchaus auch Herrschaft abgeben kann. Das ist zwar immer ein bisschen schwierig umzusetzen, das Ganze, aber ich denke durchaus, was jetzt angefangen worden ist vom Landesverband, diese Bezirksvorstände treffen, die sollten weiter forciert werden, da wird Herrschaft abgegeben. Ich denke aber auch, dass ein Vetorecht der Bezirksverbände weiter Herrschaft abbauen würde. Es geht nicht darum, ja, dass das ein Dogma ist, sondern es geht darum, dass man Herrschaft, zentrale Herrschaft, Stück für Stück abbaut und reduziert. Von heute auf morgen wird es nicht möglich sein. Und dem bin ich mir auch bewusst.
So. Welches Amt kannst du dir noch vorstellen?
Ich bewerbe mich für den zweiten Vorsitzenden. Ich habe mich bisher immer für ein Amt beworben. Entweder soll es sein oder soll nicht sein, weil ich denke, dass man für bestimmte Ämter bestimmte Fähigkeiten braucht zu einer bestimmten Zeit. Und dementsprechend bewerbe ich mich für das Amt, wo ich meine, dass ich das aufgrund meiner Fähigkeiten zu diesem bestimmten Zeitpunkt ausfüllen kann und deshalb, also ich halte nichts davon, dass ich mich für mehrere Ämter bewerbe.
So, jetzt kommen hier unten muntere Rechenaufgaben anscheinend.
Nee.
Nimm doch noch so lang meine zwei Fragen oben in Zeile 48.
Was kommt gleich? Wie mobil bist du?
Öffentliche Verkehrsmittel.
Erkläre bitte, welche Aufgaben der heutige Staat abgeben sollte und an wen.
Welche Aufgaben der heutige Staat abgeben sollte und an wem? Es gibt Bereiche des Staates, die durchaus von der Zivilgesellschaft übernommen werden können. Ich denke zum Beispiel, dass es bei Nazi-Aussteigerprogrammen keine staatlichen Programme braucht, weil Exit eine gute Arbeit macht. Und da ein staatliches Programm in Konkurrenz zu setzen, weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Nur als Beispiel.
Wie ist das? Stopp, 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 ganz kurz. Ist das alles, was du an dem heutigen Staat abkürzen würdest, die Exit-Programme?
Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt genug Beispiele. Ich denke auch, und das zeigen auch Erfahrungen, wo das gemacht worden ist, dass zivilgesellschaftliche Engagement, zum Beispiel im Bereich des Breitbandausbaus, staatlichen Programmen gleichberechtigt stehen muss und dass da der Staat sich nicht anmaßen darf, zivilgesellschaftliche Programme schlechter zu behandeln. Da gibt es Beispiele aus Bayern dafür, zum Beispiel Gerolzgrün am Bürgernetzverein. Die haben damals als Auflage gekriegt, nicht schneller, langsamer sein zu müssen als die Telekom. Ansonsten hätten sie keine EU-Fördermittel bekommen. Und das ist natürlich ein Unding. Und wir wissen ja, wie die Aktienverhältnisse sind, also wem die Telekom gehört, wer da ein großes Aktienpaket hält. Das ist immer noch die Bundesrepublik Deutschland. Und das sehe ich als nicht zielführend ein, dass da ein Ungleichgewicht geschaffen wird.
Ganz kurz zwei Nachfragen noch. Wie sieht es bei dir bei Autobahnen aus? Bist du dafür, dass Autobahnen privatisiert werden? Und zum Zweiten, bist du dafür, dass private Sicherheitsunternehmen ähnliche Möglichkeiten wie die heutige Polizei zum Beispiel übernehmen könnten in einem schlankeren Staat, den du dir so gern vorstellst?
Also der Minarchismus heißt, dass die Sicherheit beim Staat bleibt. Das beantwortet deine Frage. Also die war eigentlich schon durch Minarchismus beantwortet. Das heißt, Staat ist zuständig für die Sicherheitspolitik im Innern, auch für die Sicherheitspolitik im Äußern. Und das heißt, dass es da keine gleichen Kompetenzen gibt. Also das Gewaltmonopol, und darum geht es dabei, bleibt beim Staat. Und das Zweite mit den Autobahnen ist so ein Punkt, das muss man gucken. Das Problem bei diesen Private-Public Partnerships, auf die spielst du wahrscheinlich an, diese PPPs, ist häufig, dass die Verträge nicht stimmen. Also, dass die Profite bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen bleiben, das Risiko aber auf den Staat ausgelagert wird. Das ist wieder eine Unverhältnismäßigkeit, und dementsprechend ist sowas abzulehnen. Allerdings, wenn es private Anbieter gibt, die das volle Risiko tragen wollen, wieso sollen die keine Autobahn bauen dürfen?
Dann rufe ich jetzt auf Stefan bzw. Cytix.
Ja, danke dir. Es ist ein bisschen länger jetzt, aber ich halte es für notwendig. Und zwar, die R&V-Versicherung hat heute eine Studie präsentiert mit den größten Ängsten der Deutschen. Aus dem Inhalt steht auch im Pad drin, steigende Lebenshaltungskosten, 58%, Naturkatastrophen, 51%, Pflegefall im Alter, 51%, Überforderung Politiker, 44%, Spannungen durch Ausländer, 43%, schlechtere Wirtschaftslage, 41% und Terrorismus, 39%. Ich sage jetzt mal pauschal, dass die Piraten bei den letzten Wahlkämpfen solche Themen gekonnt ausgeklammert haben. Hat man in Sachsen gesehen, die haben da irgendwas plakatiert und waren da auf irgendeinem Trip. Die Frage an dich als Kandidat für den zweiten Vorsitz, klammerst du das in Bayern auch aus, oder welches Thema würdest du da aufgreifen, dass halt, dass wir näher an den Bürger wieder ranrücken, mit seinen Ängsten, Wünschen, ja? Es kann ja nicht sein, dass die Piratenpartei ständig im Wirkungsheim da unterwegs ist, thematisch, müssen wir näher an die Leute ran, sage ich jetzt. Die Frage ist, stimmst du mir dazu, wo und wie?
Ich stimme dir zu, sofern es um Bürgerrechte geht, ja. Ich sehe zum Beispiel, also die steigenden Lebenshaltungskosten, wir haben mittlerweile einen Stromkostenanteil, einen Staatsanteil von 51% auf den Stromkosten drauf. Das schwächt natürlich auch die unteren Lohn- und Einkommensklassen. Das ist natürlich eine Geschichte, dass die Lebenshaltungskosten steigen. Vorhin ist es gefragt worden, klar, ich bin Freund der österreichischen Schule. Ich sehe das nicht so, dass man Inflation anheizen muss, ja. Dass der Staat sich entschuldet, ein Staat darf auch ruhig mal sparen und darf sich seine Investitionen überlegen. Vielleicht sollte auch mal ein Staat versuchen, mit weniger Geld auszukommen. Und wie schon gesagt, ich sehe diese steigenden Lebenshaltungskosten sicherlich als einen der Faktoren, aber das wird man wirtschaftspolitisch lösen können. Dazu haben wir keine Positionen, da müssen Positionen sicherlich gefunden werden. Das ist aber nicht allein Aufgabe von einem 2V, sondern ich sehe da auch vielleicht die politische Geschäftsführung gefordert, sowas stärker in die Partei, in deine Diskussion zu bringen als 2V. Sehe ich meine Aufgaben hauptsächlich da drin, Probleme im Innern vielleicht etwas zu beruhigen, dafür einen Ausgleich zu schaffen und auch Räume zu schaffen für politische Bildung, ja, und auch Räume für Debatten zu schaffen. Aber ich gebe dir recht, wir müssen schauen, dass wir bürgernahe Themen aufgreifen, und sicherlich ist es auch ein Bürgerrecht, ja, dass nicht jeder Bereich, ja, jeder Furz, den du lässt, auf Deutsch gesagt, in deinem Leben monetarisiert wird und vom Staat mit einem Schuldtitel belastet wird, klar.
Okay, dann sind wir demnächst unter 1%. Wenn du sagst, ich mache lieber erst im Inneren und das Äußere interessiert mich nicht, dann, das sagt jeder, und ich halte das für einen Holzweg. Aber danke dir für die Antwort.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, du kannst nicht als zweiter Vorsitzender sagen, ich wirke nur im Inneren und will die Debattenkultur innerhalb des Landesverbands verbessern und da Diskussionsräume schaffen. Diskussionsräume gibt es genug. Was fehlt, ist Profilierung. Was fehlt, sind Themen aufzugreifen, die wirklich einem in Minutentakt an der Nase vorbeischwimmen. Und zwar nicht nur Presseerklärungen machen, sondern halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und meinetwegen einen 5x5 Meter aufblasbaren Luftikus dem Seehofer vor die Hütte setzen, ja, so Windei oder irgend sowas, ja, beim nächsten Thema. Solche Geschichten stelle ich mir da vor und nicht mehr Debattenraum schaffen. Das halte ich, ich halte es für einen Holzweg.
Stefan, das eine wird nicht ohne das andere gehen, ja. Das heißt, für solche Aktionen müssen wir erst wieder kampagnenfähig werden. Kampagnenfähig werden wir dann wieder werden, wenn wir gemeinsame Ziele wiederfinden. Und das haben wir in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Und ich denke, da muss man hinarbeiten. Und ich denke auch, dass man sich da, dass auch da diese Räume geschaffen werden müssen. Also mir wird es nicht nur mit Aktionen kriegen, ja. Vor allem, wenn diese Aktionen nicht zielgerichtet unter einem Dach sind, dann wird es kleine Aktionen geben, die werden verhallen und dann sind wir unter 0,5%. Weißt du, wie ich meine?
Gut, ich wollte jetzt nicht weiterreden, weil der Plan Fox hat ja die nächsten Fragen schon auf dem Zettel.
Wie würdest du versuchen, die politische Arbeit im LV Bayern wieder zum Leben zu erwecken?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ja, die kann man sich stellen. Ich denke momentan, also wie schon gesagt, wie ich eingangs erwähnt habe, wir sind in der Konsolidierung, die Partei konsolidiert sich. Wir müssen im Bereich der politischen Arbeit schauen, dass wir Konferenzen machen, die sowohl metapolitisch sind, wie auch realpolitisch. Und darauf hoffen, dass da Ideen entstehen, Kondensationskeime entstehen für politische Aktionen eben, ja. Und da gibt's einiges zu tun. Also ich habe das zweite Frankenplenum, auch wenn ich nicht gewählt werde, werde ich das wohl veranstalten. Das möchte ich mal zum Thema Abo-Politik machen. Also wir haben in Oberfranken hat einer unserer Mitglieder bei den Kommunalwahlen als Vorsitzender von einem Bürgerverein, er ist leider nicht unter dem Label Piraten angetreten, 20% geholt. Und die haben da vorher eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, um diese 20% zu erreichen. Das war eine strategische Arbeit. Auch darüber werden wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir wieder Wahlen gewinnen werden wollen, wenn wir wieder eine Rolle spielen wollen, wie wir strategisch vorgehen. Ja, ich denke, dass das elementar wichtig ist und dass wir da auch nicht unendlich Zeit dazu haben, das immer weiter zu prokrastinieren, weil ich denke, nach dem Landesparteitag sind wir im Wahlkampf für Bayern.
Du hast vorhin Minarchismus angesprochen. Würdest du dich als Minarchist bezeichnen?
Nein, ich habe vorhin gesagt, Anarchie im Herzen, liberal aus Überzeugung, sozialliberal aus Vernunft. Wobei ich sozial nicht als sozialistisch liberal sehe.
So, momentan, ich schaue mal, ob ich noch irgendwie offene Fragen hier rumlaufen habe. Findest du die Schuldenbremse sinnvoll? Warum?
Das ist eine gute Frage, da werden sich die Gäste streiten. Ich finde die Schuldenbremse für sinnvoll. Ich habe das vorhin gesagt, ja, wenn Leute Sorgen haben über steigende Lebenshaltungskosten, der Staat, der muss das Geld wieder reinbringen. Das bringt er durch Steuern oder durch Inflation. Und wir sehen, wozu das führt. Die Leute sind immer mehr beschäftigt, haben immer weniger in der Tasche. 51% von jeder Minute Licht, von jeder Minute Computer, die du spielst, streicht der Staat ein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob es der richtige Ansatz ist. Ja, ich glaube, Leute wollen leben, die wollen arbeiten, die wollen ihr Leben finanzieren, die wollen sich was kaufen können. Und darum muss es gehen, in der freiheitlichen Gesellschaftsordnung, wie es in unserer Satzung drinsteht, dass man diese freiheitliche Gesellschaftsordnung herstellt, ja, und nicht das Leben, jeden Atemzug des Lebens monetarisiert. Und es geht auch nicht, was in der aktuellen Diskussion drin ist, dass man jetzt so schnell mal so ein paar Solarzellen besteuert. Auch das wird nicht gehen, ja. Leute müssen meiner Meinung nach in einer freiheitlichen Gesellschaft immer die Möglichkeit haben, auch ohne Geld überleben zu können. Ich sehe Geld nicht als Dogma an und als alleiniges Dogma, wo Politik dafür zu sorgen hat, dass Geld da ist. Das hat uns ja erst in den Schlamassel gebracht, werden wir uns erinnern.
Wie stehst du zur LGS München?
Ich denke, ein Landesverband braucht eine Landesgeschäftsstelle.
Wie stehst du zur Finanzierung in Zukunft?
Das werden wir sehen. Ich denke, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, der Landesverband hat Mittel aus der Parteienfinanzierung. Ich denke, man kann eine LGS finanzieren. Ob man bei der LGS einsparen kann, muss man prüfen. Da muss man ganz einfach drauf schauen, wie der zukünftige Geschäftsplan vom Schatzmeister aussieht.
Staatsausgaben landen innerhalb von 10 Kaufvorgängen über Steuern wieder beim Staat. Warum sind die Staatsausgaben ein Problem?
Ja, habe ich ja gesagt, ja. Also Staatsausgaben werden durch Schulden finanziert. Und dadurch werden sie zu einem Problem, weil sich der Staat wieder entschulden muss. Die landen nämlich nicht beim Staat, weil der Staat verzinst die. Der verzinst die mit Wertpapieren. Diese Wertpapiere, diese Zinsen müssen erwirtschaftet werden. Also werden die Leute vor sich hergetrieben. Ja, die müssen permanent arbeiten, kommen nicht mehr zum Luftholen, werden frustriert, werden krank. Sehen wir ja, wie das bei uns in der Gesellschaft läuft. Will ich nicht. Kann keine soziale Politik sein, ja. Leuten Arbeitsplätze zu versprechen, Leute anzutreiben, dass sie permanent arbeiten. Und wir haben uns auch in unserem Grundsatzprogramm der Piratenpartei entgegen entschieden, dieses Vollbeschäftigungsdogma weiter zu pflegen. Insofern, da stehe ich natürlich vollkommen dazu, ja. Vollbeschäftigung mit politischen Möglichkeiten, insbesondere Keynesianismus, kann kein Ziel sein, weil diese Vollbeschäftigung Abhängigkeiten schafft, wo die Leute permanent angetrieben werden, die werden in ein Korsett eingesperrt, wo sie keine Luft mehr halten können, Familienstrukturen zerbrechen dadurch, die Individualisierung wird vorangetrieben, halte ich für eine ganz schlimme Entwicklung.
So, wir haben jetzt noch 2 Minuten, dann hätten wir 1 Stunde. Eine Frage finden wir noch schon. Wie stehst du zu den Berlinern und zur progressiven Plattform?
Ich stehe zu den Berlinern folgendermaßen. Von mir aus kann Berlin, ja, den Sozialismus ausrufen, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Das ist Subsidiarität, ja. Das meint, also ich bin auch dafür, auch das heißt österreichische Schule, Minarchismus, dass mehr Kompetenzen wieder in die Kommunen reinkommen. Das heißt, was die Berliner in Berlin machen, können sie tun. Wenn die Berliner in Bayern, ja, auf die bayerische Politik auswirken bzw. hinwirken wollen, dann sage ich, Bayern und auch Franken haben sich schon immer schwer getan, von den Preußen sich was vorschreiben zu lassen. Und von dieser Plattform da halte ich ziemlich, ja, was halte ich davon? Ja, das, ich meine, das sagt ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man eine Magnetschwebebahn baut, dann das den Leuten verspricht, dann muss ein Staat wieder Schulden machen, muss dann eine Magnetschwebebahn im Weltraumaufzug bauen, von dem nur wenige profitieren, die nur wenige nutzen können. Und ich sage halt, erster Bürger, erster Mensch, dann der Staat, ja, und nicht umgekehrt. Erst der Staat, dann der Mensch. Und dass wenige irgendwas dürfen, ja, was viele finanzieren, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
So, also ich wäre jetzt soweit mit meinen Fragen eigentlich durch. Freue mich, dass viele Leute Fragen gestellt haben. Würde mich noch mehr freuen, dass beim nächsten Mal, das wäre dann nächsten Dienstag mit der Dai Fustig um 19:30 Uhr wieder und dann um 21 Uhr kommt der Geldpirat und stellt sich euren Fragen. Also es wird ein langer Dienstag nächste Woche. Könnt ihr euch jetzt schon vorbereiten. Die Mitschnitte findet ihr spätestens morgen, aber wahrscheinlich schon heute Abend unter media.piratenpartei-bayern.de. Und wenn ihr das jetzt hören könnt, weil ihr die Aufnahme anhört, dann habt ihr das schon gefunden, denke ich. Danke, dass du da warst, Klaus. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Wahl und wir sehen uns dann vielleicht am Dienstag wieder beim Grillen.
Ja, und ich bedanke mich bei euch für die Fragen und besonders bei dir, dass du die Fragen gestellt hast. Danke dir.
Bis dann, ciao.
Ciao, hau rein.